zählt jetzt eigentlich nur noch die Macht des Stärkeren auf der Welt. Wie soll sich Deutschland aufstellen? Wie soll sich Europa aufstellen? Dazu unser spannendes Gespräch mit Adis Ahmetovic, dem außenpolitischen Sprecher der SPD. Schaut rein. Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Und Jetzt. Unser Versprechen ist, wirklich spannende Themen mit wirklich guten Gästen, die etwas dazu zu sagen haben. Und heute geht es um Deutschland und die Welt.
Und zwar haben wir dafür einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen, den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Moin, ich freue mich, vielen Dank.
Und Adis, du sagst als Außenpolitiker, dein Lieblingsort ist trotzdem Hannover, aber du bist auch viel in der Welt unterwegs. Wo ging deine letzte Reise hin?
Meine letzte Reise ist ein guter Punkt, genau. Da war ich mit dem Außenminister unterwegs und wir haben in 60 Stunden alle 6 Westbalkanstaaten besucht. Das heißt, angefangen in Sarajevo, dann waren wir in Skopje, Tirana und Pristina und viele weitere Hauptstädte. Das heißt, in 60 Stunden 6 Staaten. Das heißt, man ist viel unterwegs, genau. Das hatten wir gemacht im Rahmen der EU-Erweiterungsgespräche.
Jawohl. Ohne Wetter, 60 Stunden, 6 Staaten. Das schaffe ich nie.
Das haben nicht mal wir geschafft.
Ja.
Zusammen.
Alles, aber dann sind wir ja schon mitten im Thema drin. Deutschland hat sich neulich eine richtige Klatsche eingefangen. Man hat sich beworben um einen Sitz im UNO-Weltsicherheitsrat. Mhm. Die Wettbewerber waren Portugal und Österreich. Naja, und das Ergebnis war schon auffällig. Portugal und Österreich haben klar vorne gelegen, Deutschland doch ziemlich stark zurück. Was sagt uns das eigentlich über das Ansehen von Deutschland in der Welt und was sagt uns das über deutsche Außenpolitik?
Also Stefan, erstmal danke ich dir sehr für diese Frage und für die Thematisierung genau dieses Ereignisses, denn wir dürfen nicht einfach darüber hinweg gucken. Denn ich würde es nochmal vielleicht noch ein Stück deutlicher machen. Wir haben es nicht einmal geschafft, in den zweiten Wahlgang zu kommen. So etwas ist Deutschland in den letzten Jahrzehnten und vor allem auch immer dann, wenn es sich beworben hat, für einen nicht ständigen Platz im UN-Sicherheitsrat, 10 gibt es zu vergeben, 2 für Europäer, noch nie passiert. Und ich will sagen, dass Portugal und Österreich, ich will das sehr bescheiden sagen, ohne einen diplomatischen Eklat auszulösen, schlagbar sind. Beim ESC wie auch bei der Weltmeisterschaft sind beide schlagbar und auch politisch gesehen ebenfalls. Das ist also kein Betriebsunfall, sondern ist eine außenpolitische Niederlage, die schallt auch zu Recht noch nach. Und woran liegt das? Und der Hauptvorwurf, und es ist nicht mit der einzige Grund für diese Niederlage, aber ist vor allem, dass viele Staaten, vor allem im globalen Süden, Südamerika, Afrika, Teile des Indo-Pazifiks, uns doppelte Standards vorwerfen. Und da geht es vor allem um die Auslegung des sogenannten Völkerrechts. Und wir als Bundesrepublik Deutschland bekennen uns zu diesem Völkerrecht. Die steht im Artikel 25 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Und es gibt Staaten auf dieser Welt, die meinen, dass dieses Völkerrecht von uns immer dann so ausgelegt wird, wenn es uns passt. Und die Quittung ist gekommen. Die Quittung ist zu dieser Wahl gekommen. Vor allem von den Staaten, die auf eine regelbasierte Weltordnung angewiesen sind und haben sich letztendlich entschieden, dafür Portugal und auch Österreich zu wählen.
Würdest du denn sagen, dass die Quittung zurechtgekommen ist?
Wenn du mich ehrlich fragst, ist Einsicht immer der beste Weg zur Besserung. Ja, das ist auch immer ein Kritikpunkt Teile der SPD-Fraktion gewesen, auch von mir persönlich. Ich finde es fatal, wenn wir den Menschen da draußen das Gefühl geben, dass Völkerrecht möglicherweise beliebig verwendet wird von uns.
Also du meinst nicht nur viele Menschen in Deutschland, sondern vor allen Dingen außerhalb Deutschlands meinen, wirklich die Vorwürfe gegen Israel wegen der Situation im Gaza unwiderleglich und richtig hart und stark deutlich geworden sind. Da hat sich Deutschland zu stark zurückgehalten. Das ist so ein Beispiel für das, was du meinst?
Ja, der Nahe Osten ist immer hoch emotionalisierend und auch hoch problematisiert, das zu diskutieren. Aber wir können nochmal eine Ebene drunter gehen. Wir kommen ja sicherlich noch zum Thema Nahe Ost. Fangen wir an mit Venezuela. Der Überfall über Nacht von Freitag auf Samstag. Das heißt die sogenannte militärische Intervention mit der quasi mit dem Kidnappen von Maduro. Und ich sage das sehr deutlich, dass das jeder weiß. Ich weine dem keine Träne hinterher. Und trotzdem ist das ein Völkerrechtsbruch gewesen. Das Parlament wurde nicht beteiligt in den USA. Der UN-Sicherheitsrat wurde nicht beteiligt. Und wir haben als Kommentierung abgegeben als deutsche Bundesregierung, dass die Bewertung der Situation hochkomplex sei. Und noch bis heute ist diese Intervention Amerikas auf Venezuela als hochkomplex abgestempelt worden. Und direktes Beispiel, wenn Donald Trump aber ankündigt, Grönland zu annektieren, gehört zum Königreich Dänemark. Dänemark ein enger Partner von uns, EU, NATO. Dann sind wir, brauchen wir nicht irgendwie 48 Wochen, um Dinge zu bewerten, nennen es nicht hochkomplex, sondern sagen nach 48 Minuten, es ist glasklar, völkerrechtswidrig. Und diese Double Standards, dieser doppelte Standard, der ist wahrnehmbar, nicht nur bei den Ländern im globalen Süden, sondern auch bei uns hier selbst in der Außenpolitik. Und das schadet uns und ich sage auch ganz offen, es tut weh.
Wird denn deine Analyse eigentlich von der deutschen Politik geteilt oder bist du da eine Außenseitermeinung? Ich meine, außenpolitischer Sprecher der SPD, SPD ist Mitglied, ist Teil der Bundesregierung, wie schaut es denn aus?
Ich bin sehr dankbar beispielsweise dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dass er etwas ausgesprochen hat bei der Jahresfeier 75 Jahre des Auswärtigen Amtes, als er das Hauptgrußwort gehalten hat, als wir uns ebenfalls sehr schwer getan haben, den Angriff auf den Iran zu kritisieren.
Der ist jetzt allerdings nicht Teil der Bundesregierung.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich komme sofort dazu. Und der Bundespräsident hat ja auch eine Außenrepräsentationsfunktion. Und gleichzeitig bin ich auch meinem Parteichef, der Vizekanzler ist, Lars Klingbeil, dankbar, dass er sich gewagt hat, auch einen Unterschied deutlich zu machen gegenüber Merz und auch Wadufuhr, dem Außenminister, als er gesagt hat in der Bewertung, ich weine Maduro keiner Träne hinterher, aber der Angriff auf Venezuela über Nacht von den USA ist völkerrechtswidrig. Und trotzdem ist das, glaube ich, nicht stark genug hängen geblieben, weil wir das sehr schnell abgetan haben, weil es viele Ereignisse in den letzten Wochen gab, wo die Menschen das Gefühl haben, da wird nicht, wie gesagt, mit dem gleichen Maßstab gemessen.
Machen das denn Portugal und Österreich fundamental anders? Also ich meine, wenn die jetzt wirklich gewinnen in so einer Wahl, ist denn die Bewertung der EU, fällt die denn so stark anders aus als die von Deutschland?
Weißt du, diese Frage stelle ich mir gar nicht, ob Portugal und Österreich das anders machen. Primär ist mir das erstmal egal. Wichtig ist das, was wir machen. Und ich poche nicht auf das Völkerrecht, weil irgendwie ich das in einem Schulbuch gelesen habe, sondern ich bin deutscher Staatsbürger. Ich habe einen Amtseid abgelegt als Bundestagsabgeordneter mit der Annahme dieses Mandates auf dieses Grundgesetz. Und das Grundgesetz hat Artikel 25, wiederholt es nochmal, Absatz 1. Nicht ohne Grund haben es unsere Gründungsväter und Gründungsmütter reingeschrieben. Mit die größte Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen, dass Regeln und Recht darüber entscheiden, wer Macht ausübt. Und nicht derjenige, der meint, weil ich stärker bin, kann meine Macht ausüben. Das heißt, die Stärke des Rechts gilt. Und darum geht es mir, denn wir kritisieren zu Recht jetzt im fünften Kriegsjahr Putin für den Angriff auf die Ukraine und bei allem anderen tun wir uns massiv schwer. Warum ist das so? Und Völkerrecht wird erst dann glaubwürdig und entwickelt Handlungsfähigkeit, wenn du als Deutschland oder du als westlicher Partner nicht nur Völkerrechtsbrüche benennst bei Regierungen, die dir unsympathisch gegenüberkommen, sondern auch bei Freunden und Partnern. Und wenn du das dann nicht tust, machst du dich unglaubwürdig und verlierst Handlungsfähigkeit.
Schöne Antwort.
Bevor wir aber alles zu schnell vom Haken lassen, ja. wollten wir doch noch mal gerne zurückkommen auf die Frage, was ist denn jetzt die Analyse der deutschen Außenpolitik, was den UN-Sicherheits angeht? Also stell dir mal vor, jetzt hätte Bundesaußenminister Wadepool gerade die Chance, hier zu sitzen. Was würde der denn gesagt haben? Oder würde er sagen, ich folge meinem Kollegen Achmetovic bis aufs letzte Wort?
Wir haben ein relativ gutes Verhältnis zueinander, trotz unterschiedlicher Auffassungen in manchen Fragen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Die Koalition funktioniert in dieser Frage der Außen- und Sicherheitspolitik, weil in letzter Konsequenz geht es um das Wohl dieses Landes und dieses Kontinents. Und gleichwohl würde er jetzt vier Gründe nennen. Und diese vier Gründe ist quasi ritualisierend schon. Du weißt ja, wie das manchmal so ist. Man bereitet sich auf eine Pressekonferenz so vor mit einem Wording, dass man vier Punkte hat und die wiederholt man quasi jeden Tag, um ein bisschen wegzukommen von der eigentlichen Antwort auf diese Frage.
Meinst du, wir erleben gerade ein Beispiel oder warum sagst du das?
Nee, ganz im Gegenteil, sondern ich versuche diese Koalition zusammenzuhalten und will nicht, dass zwischen dem Außenminister und mir dann möglicherweise weitere Differenzen herauskommen. Aber ich glaube, er ist sich sehr, sehr sicher. Wenn er könnte, er persönlich, als Joe Wadefuhl, das zu bewerten, wie er es gerne bewerten möchte, wäre er, glaube ich, zu einer anderen Deutlichkeit gekommen. Ich als Parlamentarier habe eine andere Rolle als ein Regierungsmitglied. Auch das muss man den Zuschauern da draußen, glaube ich, immer wieder erklären. Als Parlamentarier muss ich nicht jeden Tag mit Rubio telefonieren und versuchen, den einen Vertrag wie den anderen Vertrag irgendwie geltend machen zu lassen oder überhaupt mich auf die oder auf die angewiesen zu sein. Das heißt, als Parlamentarier kann ich freier kommentieren und mich freier schwimmen. Und gleichwohl nochmal, wenn man sich anguckt, was ist mit ein Grund dafür, sagt auch er, vielleicht nicht so drastisch, wie ich es nach vorne tue, dass die Frage von Bewertungen von Völkerrechtsbrüchen mit ein Aspekt war, warum wir nicht mitgewählt wurden.
Ja, denn also ich meine, dieser Unterschied zwischen Legislative und Exekutive in diesem Zusammenhang ist schon interessant. Mhm. Überspitzt gesagt könnte man sagen, der Abgeordnete kann sich eine Gesinnung erlauben, der Außenminister nicht.
Also so würde ich es auch nicht sagen. Es gibt Momente, wo man dann doch Klarheit zeigen muss. Und diese Klarheit fordere ich gerade in Bezug auf das Verhältnis zu Donald Trump ja ein, weil es wichtig ist zu verstehen, wie dieser US-Präsident eigentlich zu Europa und zu uns Deutschland steht. Und er steht nicht als Freund uns gegenüber, sondern diese US-Administration in Washington ist belegbar schriftlich uns gegenüber feindselig. Vielleicht kommen wir zu dieser Frage nochmal. Und auf der anderen Seite ist es wichtig in der Deutlichkeit, wie wir das Mullah-Regime ablehnen, wie wir Terrororganisationen wie Hamas und Hezbollah ablehnen, wenn es ein Partner, wie zum Beispiel die israelische Regierung, die ein Partner ist von uns, das aus historischer Verantwortung heraus gewachsen ist, wenn es Völkerrechtsbrüche begeht im Gazastreifen, in der Westbank, im Süden Libanons, dann muss man sowas auch klar benennen. Denn am Ende sind wir, und jetzt gehen wir mal in die Tiefe der Außenpolitik, in einer sogenannten multipolaren Welt. Und in dieser multipolaren Welt mit vielen Polen will ich nicht untergeordnet werden den USA, Russland oder China, sondern ich will, dass Europa ein eigener Pol wird. Und damit Europa als eigener Pol auch wahrgenommen werden kann, brauchen wir eine eigenständige europäische Position. Abseits von der USA Donald Trump, abseits von Putin Russland, abseits von Xi China. Und da ist quasi der Nahe und Mittlere Osten, der globale Süden für uns lebensnotwendig, wenn wir in Zukunft noch, wie gesagt, Handlungsfähigkeit bewahren wollen.
Da bin ich völlig dabei und lass uns das gleich diskutieren. Ich will noch eine Frage einschieben zum Völkerrecht. Mhm. Da wird dann ja auch oftmals gesagt, naja, wir können jetzt auch in Schönheit sterben und uns an das Völkerrecht handeln und wir können das dann kritisieren, aber dann tun wir ja auch nichts. Also nur zu kritisieren und zu sagen, naja, es war jetzt irgendwie völkerrechtswidrig, das verändert ja oftmals in der Praxis das Leben von den Menschen, die vielleicht von Angriffen betroffen sind, auch noch nicht direkt. Also wo ist deine Linie, wo du sagst, das Völkerrecht, ja, ne, ich glaube, unser Bundeskanzler hat das mal mit den Sachen kommentiert, er macht die Drecksarbeit für uns. Verstehst du diese Herangehensweise oder hältst du dich immer ans Völkerrecht und sagst, das ist die oberste Grenze, da können wir gar nicht, keine anderen Interessen, keine deutschen Interessen, keine wirtschaftlichen Interessen zählen im Vergleich zum Völkerrecht?
Bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir diese Frage stellst, weil diese Frage mich in der Vergangenheit immer auf die Palme gebracht hat und jetzt mir aber die Möglichkeit gibt, glaube ich, mit der Realität darauf zu antworten. Ich möchte mich erstmal vorweg sehr klar und entschieden distanzieren von der Begrifflichkeit Drecksarbeit. Das ist nicht meine Sprache, das darf auch nicht die Sprache eines Bundeskanzlers sein. Wenn man sagt, dass Netanyahu für uns die Drecksarbeit macht, indem beispielsweise er mitverantwortlich ist für einen Krieg, in dem über 1,7 Millionen Menschen vertrieben werden im Süden Libanons, über 70.000 Menschen tot sind im Gazastreifen, mit der Perspektive und mit der wissenschaftlichen Erhebung des Max-Planck-Instituts, dass es sogar 100.000 sind, das was fest ist, über 150.000 schwer verletzt etc. etc. Das ist für mich nicht Drecksarbeit. Für mich in meinem Namen agiert keiner so und ich will auch, dass keiner im Namen der SPD-Fraktion so agiert. Zweitens, ich möchte dir etwas entgegenhalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich überhaupt noch irgendwer von diesen größeren Mächten an Völkerrecht hält. Weil sie sich nicht an Völkerrecht halten, haben wir diese militärischen Konsequenzen bzw. Eskalation. Wenn sich jeder ein bisschen mehr an Völkerrecht halten würde, hätten wir diesen gesamten Stress und diese gesamte Instabilität auf dieser Welt nicht. Also ist das große Problem nicht, dass wir uns zu sehr an Völkerrecht halten. Wir haben ein anderes Problem. Nicht nur, dass sich keiner mehr dran hält, es spricht auch keiner mehr aktiv an. Und da sagen zu Recht niedersächsische Völkerrechtsprofessoren wie Kai Ambus aus Göttingen, einer der klügsten Völkerrechtler Deutschlands. Wenn man Völkerrechtsbrüche nicht einmal mehr erwähnt, führst du es ad absurdum. Und wir hatten so eine Phase in dieser Welt schon mal, vor 1945, vor dem Ersten Weltkrieg. Und wir haben gesehen, wenn wir eine Ordnung haben in dieser Welt, wo es keine Regeln und Recht gibt, sondern wo das Recht des Stärkeren gilt, dann haben wir mehr Instabilität, dann haben wir mehr Kriege und mehr Leid. Und das weg jetzt von der werteorientierten Außenpolitik hin zur interessensorientierten Außenpolitik. Wir wissen es am besten als Niedersachsen. Wir sind angewiesen auf Exporte. Wenn wir in einer Welt leben, wo es keine Regeln und kein Recht gibt, dann können unsere Unternehmen, so gut sie auch sind, international nicht überstehen. Und das Tolle in dieser Sache ist jetzt für uns Sozialdemokraten, wertebasierte Außenpolitik und interessensbasierte Außenpolitik ist deckungsgleich. Eigentlich die beste Grundvoraussetzung für uns, Außenpolitik zu machen, aber wir tun uns gerade richtig schwer, beides konkret miteinander in Verbindung zu bringen.
Ich bin da inhaltlich völlig bei dir. Muss man aber sehen, wir haben Recht, wir haben insbesondere auch das Völkerrecht auf unserer Seite. Und die USA, China und wer auch immer, die haben die Macht des Stärkeren. Und die regiert im Moment ganz eindeutig. Mhm. Deutschland hatte jahrzehntelang eine Außenpolitik, die beruhte darauf, fest verankert zu sein im westlichen Bündnis. Und von da aus wollte man jedermanns guter Freund in der Welt sein. Insbesondere auch gegenüber Russland. Das haben Trump und Putin erfolgreich kaputt gemacht. Mhm. Und zwar so, dass relativ wenig davon übergeblieben ist. Mhm. Was ist die neue deutsche Außenpolitik? Wer sind jetzt unsere Verbündeten? Wie ist unser Verhältnis jetzt und auf zumindest in dieser Präsidentschaft absehbare Zeit zu den Vereinigten Staaten? Also, wie geht's weiter?
Also, wenn man und häufig sucht man nach so Begrifflichkeiten in der Außenpolitik, nennt man das jetzt Realismus, nennt man das jetzt Idealismus. Ich finde, dass der finnische Präsident es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht hat, von dem ich ein wirklich relativ großer Fan bin, weil er Außenpolitik für Europa sehr gut neu definiert. Er nennt es wertebasierender Realismus. Dieser wertebasierende Realismus ist, finde ich, ein richtig guter Kompass für uns. Was bedeutet das? Wir fangen an mit uns selbst. Mit uns selbst, dass wir als Europa ein außenpolitischer Akteur werden. Als Europa sich, mit Europa meine ich die Europäische Union. Als die Europäische Union sich gegründet hat, war die Europäische Union nicht mit dem Ziel gegründet worden, ein außenpolitischer Akteur zu sein, sondern Frieden auf dem eigenen Kontinent zu bilden. Und die Europäische Union muss jetzt sich weiterentwickeln und hat in den nächsten 12 Monaten ein Momentum, wo es zeigen kann, dass es nicht nur ein Bündnis sein kann, wo Staaten untereinander miteinander agieren, sondern auch in der Welt eine Antwort darauf finden.
Warum 12 Monate?
Danke auch dafür die Nachfrage.
Oh, bitte, bitte.
Weil Orbán nach 16 Jahren jetzt weg ist. Wir hatten in den letzten 16 Jahren eine orbánsche Blockade in der Europäischen Union. Die entscheidenden Reformen, die notwendig sind, um aus der EU einen außenpolitischen Akteur zu machen, einen in einer multipolaren Welt einen Machtpol zu machen, ich nenne bewusst das Wort Machtpol, auch zu gestalten, bedarf beispielsweise die Reform vom Einstimmigkeitsprinzip zum Mehrheitsprinzip. Dafür brauchst du quasi eine Einstimmigkeit. Und Orbán war nicht bereit in den letzten 16 Jahren, galt als das trojanische Pferd beispielsweise von Putin, gehörte ja auch zu den Autokraten, um Juncker zu formulieren. Bei einem Pressefototermin sagte er, the dictator is coming. Mehr oder weniger war er das. Orbán, der ist jetzt abgewählt, Gott sei Dank. Und warum 12 Monate? Weil in den nächsten 12 Monaten, im nächsten Jahr, wir Wahlen in Frankreich haben werden, in Polen, Italien und in Spanien. Aktuell haben wir noch pro-europäische Parteien und es sieht so aus, dass wir nach 12 Monaten europaskeptische Parteien bekommen könnten, die diese Länder führen. Und dann wird es für uns in Europa ziemlich, ziemlich dünn. Und deshalb müssen wir jetzt alle Vorkehrungen treffen, um aus der EU einen sogenannten Machtpol zu machen, um dann auf dieser Welt weitere Pole an uns zu binden. Man würde sowas nennen, also das Konzept der Kooperation in der Konkurrenz. Mit manchen Polen auf dieser Welt haben wir Kooperationspunkte, mit anderen stehen wir in Konkurrenz zueinander. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da muss Europa eigenständiger werden, weil du zu Recht gesagt hast, Stefan, wir haben damals viele Aufgaben delegiert an die USA, vor allem die Sicherheitspolitik. Und jetzt müssen wir erwachsen werden. Wir müssen den Pubertätsstatus verlassen und müssen erwachsen werden. Diplomatie, militärische Stärke und ein neues wirtschaftliches Konzept muss her.
Naja, aber ganz am Ende hängt das alles davon ab, dass Europa mit einer Stimme spricht.
Absolut.
Und wenn du mit Recht darauf aufmerksam machst, naja, jetzt gibt es eine Menge kitzlige Wahlen und ehrlich gesagt in Deutschland wissen wir an der Stelle auch, worüber wir reden, das wird ja nicht leichter mit der europäischen Einheit. Also was gibt dir den Optimismus, dass eine starke, dass in 12 Monaten, also wir können schon mal notieren, das nächste Gespräch mit Anis Achmetovic, machen wir dann im Juli 2027, dann ziehen wir mal Bilanz. Also was gibt dir die Hoffnung, dass du dann mit breiter Brust dir auftrittst, um zu sagen, so, ich habe es euch doch gesagt, wir haben es geschafft, Europa ist jetzt stark und wenn jetzt die eine oder andere Wahl richtig schief geht, egal, wir ziehen das jetzt durch und Europa ist jetzt auf einem Niveau.
Und Adis Ahmetovic ist seinen Job los als außenpolitischer Sprecher, weil Frau Kallas als Außenbeauftragte dann natürlich übernommen hat und die Europäische Union selbst vertritt und Europa, das außenpolitische Machtmonopol darstellt und Deutschland ja dann eigentlich keine Außenpolitik mehr braucht, oder?
Also wir reden jetzt über die gute Zukunft. Gib uns Hoffnung.
Ich finde gar nicht, dass wir in einer Situation sind, wo wir Pessimismus haben sollten. Wer hätte gedacht vor dem 24. Februar 2022, dass wir jetzt im Juni 2026 weiterhin 27 EU-Mitgliedstaaten haben. Die NATO noch immer existiert, sie nicht kleiner geworden ist, sogar noch größer, mit historischem Zuwachs durch Schweden und durch Finnland. Wer hätte gedacht, dass ein so großes Land mit über 100 Millionen Menschen mit einer solchen militärischen Power wie Russland es nicht schafft, die Ukraine wegzutilgen von der Landkarte. Wer hätte es gedacht, dass wir es schaffen, trotz Orbán, trotz dem trojanischen Pferd Putins, in den letzten jetzt 4 Jahren und mehr, es trotzdem hinbekommen haben, diese Sanktionsregime gegen Russland auch zu verhängen. Wer hätte es gedacht, dass die Ukraine es schafft, nach dem 4. Jahr, jetzt im 5. Kriegsjahr, in einer solchen militärischen Position zu sein, wo es jetzt hinbekommen hat, durch Technologie, durch Drohnentechnologie, nicht nur mehr die Frontlinie managen zu müssen, sondern jetzt auch ins Mittelland und Hinterland Russland zu kommen. Das heißt, es hat quasi die Vorzeichen geändert. Worauf will ich hinaus? Wir sind gar nicht so schwach, wie man glaubt. Wir haben es geschafft, in eine Situation zu kommen, wo EU, NATO und wo Europa noch zusammenhält. Natürlich trotz aller Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind deshalb mit dazugekommen, weil wir einen sehr unkalkulierten oder unkalkulierbaren Partner haben mit Donald Trump, der weniger ein Partner ist, sondern sich immer mehr feindselig entwickelt uns gegenüber. Und trotzdem ist Europa immer noch stark, immer noch mit einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Und auf dieser Basis heraus ziehe ich meinen Optimismus, meine Hoffnung, dass wenn wir wollen, können wir sogar noch effektiver und noch stärker werden. Dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Die sind nicht groß.
Also, das war jetzt sozusagen der Werbeblock. Jetzt kommt Wasser in den Wein.
Sehr gerne.
Wie lange hat es eigentlich gebraucht, bis aus den allgemeinen Beschlüssen der EU tatsächlich konkret jetzt diese Milliardenunterstützung für die Ukraine geworden ist und damit auch die Unterstützung im Kampf gegen Russland? Monate und Monate, und jetzt gibt es mit dem Regierungswechsel in Ungarn tatsächlich erstmals die Chance dazu. Aber jetzt stell dir mal vor, bei einer von deinen vielen Wahlen, die du in Europa als Risiko ansiehst, wird das schiefgehen. Ja, dann ist auch dieses Thema sofort zur Disposition gestellt. Es gibt viele Punkte, bei denen würden beispielsweise die osteuropäischen Staaten aus ihrem Sicherheitsinteresse heraus niemals richtig Front gegen die USA machen und so weiter und so weiter. Also meinst du im Ernst, Europa ist gewissermaßen im Weltmaßstab in den letzten 12 Monaten stärker geworden, richtig stark geworden? Nein.
Nein, ich will, aber es ist auch nicht so schlimm, wie du es, wie deine Frage es vorhin suggeriert hat. Also es lohnt sich schon, mal drauf zu gucken. Wir sind jetzt ziemlich schnell darin, Dinge, die also Riesenerfolge sind und die nicht selbstverständlich sind, die so abzutun. Nochmal, eine Nuklearmacht wie Russland hat am 24. Februar zum zweiten Mal in Folge die Ukraine angegriffen, 2022. Europa ist nicht gegründet worden, die Europäische Union, um ein Verteidigungs- oder beispielsweise ein außenpolitisches Bündnis zu sein, und trotzdem haben wir das hinbekommen. Und jetzt habe ich ja zu Recht ja selbstständig gesagt, dass wir jetzt 12 Monate haben, weil ich ja Ähnliches ja antizipiere und ich will mich ja auf Szenarien vorbereiten. Und um genau darauf vorbereitet zu sein, dass nicht ein Staat über die gesamte Sanktionspolitik, über die Finanzpolitik entscheiden kann, braucht es gewisse Reformen. Und nicht nur wir sehen das, sondern alle, die Großen, vor allem auch die B8, das sind die baltischen Staaten, die nordischen Staaten, die nennen sich in der Diplomatie B8, auch die sehen, es gibt Gefahren seitens durch die Wahl in Polen oder durch Frankreich, weil die PiS-Partei eventuell in Polen gewinnen könnte, oder die Front National in Frankreich, die Le Pen-Partei, und dass wir jetzt in den nächsten 12 Monaten weg von diesem Einstimmigkeitsprinzip, wenn es um Sanktionen geht oder wenn es um die Finanzierungsfragen geht, also alle Fragen der Außenpolitik, hin zur Mehrheitsentscheidung müssen. Und das hat der Außenminister und der Bundeskanzler in den vergangenen Wochen auch erklärt, auch unser Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil ebenfalls. Und jetzt liegt es nochmal, ich komme zurück, es liegt an uns. Es liegt an uns, die Dinge zu verändern. Jeder sieht, was kommen kann. Jeder sieht, was auch im November mit den Wahlen in den USA passieren kann. Ich glaube nicht, dass nach einer Wahlniederlage Donald Trump moderater wird. Er wird sogar noch wilder danach. Deshalb sollten wir nicht auf den November hoffen, dass da irgendwas passieren wird, sondern im Gegenteil, das soll mehr Motivation sein, zu beschleunigen in den Reformen.
Das heißt, jetzt werden CDU und SPD sind sich da auch einig in Deutschland und schlagen genau das
Absolut. Europäisch
vor.
Haben wir schon gemacht.
Und geben auch Kompetenzen an die EU dann ab.
Wozu brauchen wir da noch eine deutsche Außenpolitik?
Ja, die bleibt ja trotzdem. Also worum geht es erstmal im ersten Schritt?
Aber warum?
Naja, wir sind ja noch kein Vereinigte Staaten von Europa. Das ist ja ein langer Weg dahin. Und trotzdem braucht es ja, werden ja weiterhin Fragen auf nationalstaatlicher Ebene zu klären sein. Ich mache mal ein Beispiel. Parlamentsarmee. Die Parlamentsarmee kann nicht entschieden werden im Europäischen Parlament, weil die Parlamentsarmee niedergeschrieben ist im Grundgesetz. Und dieses Recht würde ich mir Stand jetzt nicht nehmen lassen. So, Punkt. Und deshalb rede ich jetzt nicht über den tiefgreifende Reform, dass Deutschland seine eigene Außen- und Verteidigungspolitik abschaffen soll, sondern es geht aber darum, in der Funktionalität einen Schritt nach vorne zu gehen. Dass es nicht nochmal wie unter Orban die letzten Jahre zu Blockaden kommt und man sich quasi das Ja von ihm oder die Wegnahme seines Vetos teuer bezahlen lässt von ihm. Darum geht's. Das ist ein kleiner Schritt. der nicht groß ist und nicht viele Veränderungen braucht, aber ein großer Schritt in der Handlungsfähigkeit der europäischen Außenpolitik. Und das wäre die erste wichtige Veränderung in den nächsten 12 Monaten. Und beides geht Hand in Hand zusammen.
Naja, also eins, um da nochmal kurz nachzuhaken, wenn wir 27 Außenminister haben, dann steigt das Risiko beträchtlich, dass Frau Kallas, wenn sie in Washington, New York, Moskau, Peking oder sonst wo zu Besuch ist, zwar eine kräftige Sprache sprechen kann, aber jeder Gesprächspartner weiß, naja, da gibt es aber auch andere, die sehen das ganz anders.
Ja, und wenn man dann nochmal auf Außeneinsätze vielleicht blickt, und du hast ja auch diesen Dreiklang genannt und da hast du ja auch die Armee mit einbezogen, also die Bundeswehr, wenn es dann keine Möglichkeit gibt, eine gemeinsame Armee zu befehligen aus europäischer Seite, dann fehlt natürlich auch der Außenpolitik ein bisschen der Druckpunkt, möchte ich mal so sagen. Also das kann man natürlich alles dann sagen, das wird dann alles verhandelt und kommuniziert, aber wenn dann irgendwer nicht mitmacht, dann ist schon wieder sofort die Frage, wer trägt die Kosten? Das wird alles schon wieder sehr, sehr kompliziert und könnte sehr, sehr lange dauern. Und das macht einen natürlich immer weniger aktionsfähig. Und wenn wir uns dann zum Beispiel China oder die USA angucken, um Gottes Willen, ich möchte keine solche Zustände haben. Ich möchte schon, dass es eine Parlamentsarmee bleibt. Da bin ich völlig bei dir. Die Frage ist dann nur, welches Parlament? Und muss es dann der Bundestag sein oder kann es dann auch zum Beispiel das Europäische Parlament sein?
Ich glaube, bevor wir jetzt in die so tiefen EU-Reformen gehen, will ich erstmal auch kein Eklat mit meiner eigenen Arbeitsgruppe Europa auslösen innerhalb der SPD-Fraktion. Trotzdem möchte ich natürlich meine eigene Vision. Wir reden ja gerade über Vision, über die wir schon seit 70 Jahren reden. Und auch Martin Schulz hat damals als SPD-Bundeskanzlerkandidat ja auch auf dem Parteitag ausgerufen, die Vereinigten Staaten von Europa. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Mittel- und langfristig können wir über all das debattieren. Jetzt geht es darum, in einer der größten Krisen seit 1945 oder spätestens seit 1990 handlungsfähig zu sein, weiter agil zu sein, auf Dinge, die zu antizipieren sind von außen, aber auch von innen. Das heißt, hier in Europa, aber auch in Deutschland Antworten finden zu können, weiterhin handlungsfähig zu sein. Und deshalb lasst uns erstmal mit dem ersten Schritt beginnen, aus der Europäischen Union immer stärker einen außenpolitischen Faktor werden zu lassen. Und das fängt, wie gesagt, schon mit den Abstimmungen ab. Und wenn es um die Rechte und die Stärken des Europäischen Parlaments geht, und bevor wir unsere nationalen Rechte beziehungsweise Punkte noch weiter abgeben an die Europäische Union, sollte die Europäische Union sich erstmal Gedanken machen, wie sie selbst das Europäische Parlament stärkt, weil aktuell agiert ja, wie gesagt, insgesamt die Kommission selbstständig mit dem Europäischen Rat. Und da gibt es weitere Fragen, die gleichzeitig harmonisiert ablaufen müssen. Aber für mich als Außenpolitiker, als außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für die nächsten 12 Monate ist neben dem mehrjährigen Finanzrahmen, das heißt, wie viel Geld bekommt die Europäische Union in den nächsten Jahren, die Frage von Reform in dieser im Abstimmigkeitsverhalten, damit Sanktionen und wie gesagt andere wirtschaftliche Mechanismen aktiviert werden können. Leichter, ohne dass es zu Blockaden kommt.
Das ist ja schon mal ein sehr, sehr konkretes Takeaway, was wir heute gelernt haben, dass man da aus Deutschland diese Änderung im Europa, wie wir es kennen, schon vornehmen möchte und dass man da auch initiativ wird und da Führung übernehmen
will. Wir sind sogar treibende Kraft. Ja, glaubt man gar nicht, aber sind wir ja.
Sehr schön.
Da alle? Alle?
Sehen in das? Der Regierung, alle sehen das.
Das ist dann in der Tat gut. Ja. Ich komme aber auch noch auf einen anderen Punkt. Also wenn wir uns die neue deutsche Außenpolitik vorstellen, erstens stärkere Betonung von Werten und weg von diesem schizophrenen Verhalten, je nachdem wer Völkerrechtsverstöße begeht, der wird von unterschiedlich behandelt. Zweitens, wir machen Europa stark. Drittens, in der Aufzählung der Fortschritte, die die EU gemacht hat, war ich ganz überrascht. Mercosur ist jetzt endlich nach 25, 30 Jahren unter Dach und Fach, also Freihandelsabkommen mit Südamerika, Indien, es wird mit allen möglichen Ländern geredet. Also da macht man deutlich Fortschritte. Mhm. Ist das nicht die eigentliche Perspektive der deutschen und der internationalen und der europäischen Außenpolitik zu sagen, wir haben Freunde überall auf der Welt und wir wollen mal versuchen, eine Liga zu bilden, denen kommt es auf faire Regeln an, die respektieren sich gegenseitig, aber zusammen sind wir die Mehrheit.
Genau. Das wird der entscheidende Faktor sein in den nächsten Jahren. Ich spreche bewusst von Jahren, das sind nicht Wochen oder Monate. Du hast gerade selbst zu Recht gesagt, Mercosur hat 27 Jahre gedauert, die Verhandlungen. Wir haben im 28. Jahr jetzt dieses Freihandelsabkommen unterzeichnet. Man hat fast so lange verhandelt, wie ich alt bin. Ich bin 32. Weil wir gemerkt haben, dass in den letzten 30 Jahren ein außenpolitischer Dreiklang, den wir hatten, viel bequemer war. Man muss, bevor man auf in die Zukunft guckt, erstmal gucken, was haben wir die letzten 30 Jahre eigentlich gemacht. Bequem war günstige Energie aus Russland. Erster Pfeil unserer Außenpolitik. Zweiter Pfeil unserer Außenpolitik für das Wirtschaftswachstum.
Das ist jetzt mit allem schuldigen Respekt etwas kurz gegriffen, wenn das der Vertreter einer älteren Generation sagen darf. Es gab nicht nur ökonomische Gründe.
Ich komme die letzten 30 Jahre schon eher. Ich komme zum zweiten Punkt. Fürs Wirtschaftswachstum kümmert sich China. Und drittens, ich mache es bewusst zugespitzt, weil wir sonst nicht aufgrund der Länge. Und drittens, um die Sicherheit und digitale Versorgung unseres Landes kümmert sich die USA. Dieser Dreiklang, dieser volkswirtschaftliche Dreiklang geht so nicht mehr auf. Der ist kaputt, der ist zerstört. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, mit der veränderten Situation in China und auch mit dieser neuen Doktrin aus den USA, die sagen, der eiserne Vorhang aus Deutschland verschiebt sich jetzt Richtung Indopazifik, Südchinesisches Meer. Die Europäer müssen sich um sich selbst kümmern. Und wenn man der Auffassung ist, dass der globale Süden, das ist ja der globale Süden, Mercosur beispielsweise, diese südamerikanischen Staaten, Indien, dann muss man aber erstmal Hausaufgaben davor machen. Und deshalb ist es mir so wichtig, sehr deutlich zu machen, dass, und das ist den Ländern, das ist für die Länder entscheidend, Regeln und Recht im internationalen Zusammenwirken ist für die entscheidend. Und sie trauen uns noch nicht zu 100%, weil sie sehen, wie wir die letzten Jahre agiert haben bei wirklich offensichtlichen Fragen von Völkerrecht und von Regeln. Ich war mit dem indischen Außenminister, unter vier Augen habe ich mich austauschen dürfen dazu. Ich habe Präsident Lula in Hannover empfangen dürfen. Auch da war das schon wieder ein Thema, zusammen mit Martin Schulz. Die sagen es einem sehr, sehr deutlich. Und zweitens, die haben Lust, mit Europa zu agieren. Und jetzt zur älteren Generation, weil wir häufig in Nostalgie auch und auch schwelen und uns gerne auch an Dinge erinnern. Wenn wir an die USA zurückdenken, wir historisch und du in Präsent, weil du diese Zeiten auch erlebt hast, hast du einen John F. Kennedy erlebt, Demokrat, hast du einen George Bush erlebt.
Also ich sehe älter aus, als ich bin, aber so alt sehe ich jetzt auch
nicht. Stimmt, das war's nicht. Jetzt schneiden wir natürlich raus. Nein, Spaß.
Das bleibt drin.
Das bleibt drin.
Roosevelt?
War es ja im Endeffekt, egal ob Demokrat oder Republikaner, es gab ein klares Bekenntnis zu Europa, zur Freiheit. Man hat das als eins gesehen. Und wir merken aber jetzt, das hat sich jetzt verändert. Und deshalb wird es wichtig sein für uns auch mental. Sind wir bereit dazu, uns zu lösen von dieser sogenannten Begrifflichkeit der Westen? Denn wenn wir über der Westen reden und nicht über wir Europa, dann werden wir in der Welt gelesen von den großen, von der Mehrheit der Staaten auf dieser Welt als quasi Unterwerfende oder diejenigen, die unterworfen sind, den Amerikanern gegenüber, einem Donald Trump gegenüber. Das heißt, wir sprechen nicht in unserer eigenen Sprache und für uns selbst, sondern immer quasi indirekt für Washington. Und das wird die entscheidende Frage sein in den nächsten Monaten und Jahren, die sich die politische und auch ökonomische Elite hier in Deutschland und Europa sich fragen muss: Wollen wir der eigenständige Machtpol Europa werden? Und deshalb habe ich als zweiten Punkt genannt, neben der Frage, was sind unsere Werte und unsere Interessen, ist der zweite Punkt Europa. Wir müssen ein Machtpol werden. Und dann haben wir das Potenzial und die Möglichkeit, noch schneller als die letzten 27 Jahre davor, glaube ich, neue Partnerschaften auf dieser Welt zu bilden. Afrika hat Lust auf uns, nochmal die asiatischen Staaten haben Lust, der Nahe und Mittlere Osten auch und auch Südamerika.
Dass es also ganz, ganz viele Probleme gibt mit den USA und dass Donald Trump wirklich seine Ausfälle hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, das ist total bewusst. Aber ist es nicht auch gleichzeitig so, dass wir die USA nicht komplett abschreiben können? Also A, faktisch nicht, weil wir noch abhängig sind in vielen Bereichen. Und B, wir wissen auch nicht, wie es in den USA weitergeht. Also ich glaube schon, dass es ja demokratische Kräfte in den USA gibt und vielleicht sogar die ein oder anderen republikanischen Kräfte, die in den USA auch vermuten lassen, dass es irgendwann anders ist. Und ich vergleiche das jetzt mal mit ein paar europäischen Staaten, wo wir ja auch solche antieuropäischen Züge durchaus stark vertreten sehen. Also ist dann die Frage, lassen wir das auseinanderbrechen? Würden wir zum Beispiel Frankreich komplett den Rücken abkehren, wenn Le Pen gewählt werden würde? Das sind dann so Sachen, ich glaube, die Außenpolitik ist dynamischer als je zuvor. Und vielleicht ist mein Punkt einfach nur, dass man das nicht mehr auf 5 bis 10 Jahre planen kann oder eben nicht mehr diese historische Planungssicherheit hat, dass man sagen kann, die USA sind uns gewogen, der Westen steht irgendwie als Block zusammen und das funktioniert. Ich glaube, das Ganze kippt auch innerhalb von Europa. Das werden wir sehen, was die nächsten Wahlen zeigen. Und dann müssen wir halt viel agiler an das Ganze rangehen. Und das wird echt schwierig. Und dafür ist es natürlich hervorragend, wenn es dann starke Strukturen zum Beispiel in Europa gibt, aber auch wenn sich Deutschland, zumindest die demokratischen Parteien, einen klaren Kompass haben, in welche Richtung es geht. Und ich bin da völlig dabei und das war ja auch die starke Aussage in einer Rede von Kanadas Präsident von Carnegie, der auch genau diese Vision aufgezeigt hat, der gesagt hat, dieses flexible Bild, diese Allianz von Willigen, die sich dort formen kann und dann auch ein der Mittelmächte, die sich dann auch stark positionieren können gegenüber den globalen Mächten, China und den USA insbesondere. Aber ich wäre nicht dabei, dass man sagt, wir beziehen das nur auf Europa sozusagen, wir machen Europa nur stark, weil auch da sehen wir ja, dass uns Staaten wegbrechen können und auch tun.
Also wir widersprechen uns gar nicht. Erstmal ganz wichtig, um es auch in diesem Podcast sehr deutlich zu machen, ich rede hier nicht aus einer anti-amerikanistischen Positionierung heraus. Und mir geht es nicht darum, gegen Amerika was zu machen. Und mir geht es darum, zu verstehen, in was für einer Gegebenheit wir uns gerade befinden. Das Verhältnis uns gegenüber oder das Verhältnis zwischen USA und Europa hat verändert. Nicht wir den USA gegenüber, sondern die USA uns gegenüber. Und das kann man jetzt schlecht finden. Das kann man, wie gesagt, mit Sprachlosigkeit beantworten oder durch nostalgische Gedanken. Oder man akzeptiert das und entwickelt sich weiter. Die USA bleiben immer ein Partner, sicherheitspolitisch bestmöglich, diplomatisch, aber auch wirtschaftlich. Dieser Markt ist so groß. Nochmal, wir sind Niedersachsen, wir haben ein großes Interesse, auch weiter den amerikanischen Absatzmarkt zu haben. Wir haben Unternehmen in Brasilien, wir haben Unternehmen in Mexiko. Also es macht aus unterschiedlicher Werteorientiertheit, interessensorientierter Sinn, eng miteinander zusammenzuarbeiten. Aber ich will trotzdem sagen, aufpassen. Auch wenn die USA im November diesen Jahres anders wählen, das heißt gegen die Republikaner und Donald Trump in beiden Häusern seine Macht verliert oder seine Mehrheit verliert. Und wenn Donald Trump am Ende abgewählt wird und ein Demokrat an die Spitze kommt. Diese Entwicklung jetzt, die wir erleben, die Wegorientierung der USA, weg von Europa Richtung China, ist nicht etwas, was passiert ist unter Donald Trump 2, auch nicht unter Donald Trump 1, schon unter Obama. Nur der Lautsprecher, der lauteste und quasi schonungsloseste Lautsprecher für diese Entwicklung ist Donald Trump.
Und der konsequenteste Umsetzer.
Und der konsequenteste Umsetzer mit der Verbindung dazu, dass er nicht ein liberaler Demokrat ist, sondern nach dem Demokratieindex aus dem Jahr 2025 gilt die USA seit jetzt 2025, 26 nicht mehr als liberale Demokratie, sondern eine Demokratie, die einen Autoritarisierungsprozess durchgenommen hat. Also eine autoritäre Bewegung hat mit der MAGA-Bewegung.
Für mich ist immer noch der härteste Punkt, wenn ich das sage, darf, dass in den neuen Richtlinien der amerikanischen Außenpolitik ausdrücklich davon die Rede ist, man will diejenigen politischen Kräfte in Europa unterstützen, genau, die im Grunde dieses System der liberalen Demokratie in Frage stellen. Eine amerikanische Regierung, die so etwas sagt, die kann es nicht gut mit Europa meinen, würde ich schlichtweg sagen. Aber ich teile deine Vision, Europa darf nicht abhängig sein von den USA, aber bevor diese Vision Realität wird, müssen wir unabhängig werden in Verteidigungsfragen, wir müssen unabhängig werden in Fragen der digitalen Souveränität und wir müssen auch in vielen anderen Fragen sehr viel stärker werden. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sehr schnell und sehr konsequent, oder?
Absolut. Das wird in dieser Gleichzeitigkeit muss es ablaufen. Ich habe die einfache Aufgabe, außenpolitische Leitlinien zu formulieren. Umsetzen müssen es die Wirtschaftspolitiker, die Landwirtschaftspolitiker, die Forschungspolitiker, aber trotzdem denke ich das immer zusammen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir über eine neue China-Strategie sprechen und wir müssen unsere China-Position neu überdenken, auch schon wieder ein großes, großes Thema, kann das der Außenpolitiker nicht ohne den Wirtschaftspolitiker, Industriepolitiker und auch Forschungs- und Rohstoffpolitiker machen. Wir werden alles gemeinsam denken müssen. Und zum ersten Mal oder seit langem nicht mehr merken wir, wie groß der Impact eigentlich von Außenpolitik auf Innenpolitik ist und umgekehrt Innenpolitik auf Außenpolitik. Es hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und es bedarf eine gemeinsame Kraftanstrengung. Und wie du sagst, Stefan, oder wie ihr beide gesagt habt, wir haben Hausaufgaben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Vieles von dem haben wir noch nicht so gemacht, wie wir sie hätten machen müssen zu diesem Zeitpunkt. Aber das Gute ist, nichts davon ist Gott gewollt oder Natur gegeben. Alles davon lässt sich durch Menschenhand verändern. Und das ist auch das, wo ich immer zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag auch immer sage, Leute, so wie wir selbst in diese Situation hineingekommen sind, so können wir auch selbst wieder rausgehen, indem wir uns, wie gesagt, zusammen hinsetzen, unser Land selbst reformieren, verändern. Wir müssen es transformieren. Wir haben alle 5 Tage Hitze hinter uns. Wir haben gesehen, Klimaschutzpolitik macht nicht nur aus außenpolitischer Perspektive Interesse oder Sinn, sondern auch aus innenpolitischer Interesse. Das heißt, wir können das alles anpacken und es lohnt sich am Ende. Und das ist das, was mich tagtäglich antreibt.
Wir sind schon wieder auf der Zielgerade.
Boah, sind wir schnell, ey.
Ja, das liegt unter anderem an dir.
Weil es so viel Spaß macht, willst du sagen?
Ja, genau. Okay. Ja, weil du eine Menge Stoff einbringst. Nee, meine ich jetzt in diesem Fall ausgesprochen mal unironisch. Aber ein Thema, da würde ich gerne in der Tat noch drauf zu sprechen kommen. Wir führen dieses Gespräch Ende Juni und der Iran-Krieg war so gut wie erledigt. Jetzt flackert er gerade wieder auf. Die ganze Sache, da kann man, vielleicht muss man kein Prophet sein, wird hoch instabil bleiben. Wenn ich mal versuche, für mich zu antizipieren, was würde Bundesaußenminister Akhmetovic eigentlich raten zum Umgang mit den USA und Israel jetzt? Da müsste eigentlich die logische Konsequenz sein, dass du sagst, hört sofort auf mit jedem Einsatz von militärischen Mitteln. Mit der Konsequenz, dass die Hisbollah im Libanon aufatmet, dass die Menschen im Iran sich auf lange, lange Zeit mit dem Mullah-Regime werden abfinden müssen, etc. etc. Aber habe ich richtig gedacht?
Dieses Thema Nahost ist eines der wichtigsten Themen, seitdem ich jetzt Außenpolitiker-Sprecher bin, seit 387 Tagen, Stand heute Aufnahme dieses Podcasts. Ich möchte euch mal sagen, wir reden ja sehr rational über all diese Themen.
Zählst du die Tage einzeln?
Zähle ich, weil es irgendein Moment kommen kann, wo ich möglicherweise irgendwann mal zu flapsig auf eine Frage antworte und dann weiß ich, wie lange ich es war. Und es könnte sein, dass es genau dieses Thema ist. Und ich möchte das mal sehr deutlich machen, weil wir sehr rational unterwegs sind, dass wir auch mal die menschliche Ebene nicht verlassen. Dieses Thema macht auch etwas mit mir persönlich. Ich als außenpolitischer Sprecher habe Zugriff und Einblicke auf Dinge, die ein normaler Zeitungsleser nicht hat. Ich persönlich hatte die Möglichkeit, Tel Aviv zu besuchen, Ramallah, das heißt Palästina. Ich war in Jordanien, in Amman und ich war auch in Riad im vergangenen Jahr mit der Bundesentwicklungsministerin. Und das, was ich da vor Ort gesehen habe, hat mich nachhaltig geprägt. Worauf will ich hinaus? Wenn wir wissen, dass, und ich sage das auch hier sehr deutlich, weil ich sehr stark dafür auch kritisiert wurde, weil man es nicht immer wieder sagt, ich sage das noch einmal, nichts ist zu rechtfertigen oder mit nichts kann man rechtfertigen, was am 7. Oktober 2023 passiert, mit gar nichts. Und natürlich würde sich jeder Staat auf dieser Welt vor solch einem Terrorakt
jetzt
verteidigen.
Jetzt müssen wir nochmal kurz für manche, die es nicht ganz genau in den Erinnerung
Hamas
wissen,
Massaker.
Also der Angriff der Hamas auf Israel mit der größten Zahl von ermordeten Juden seit dem Ende der Shoah.
Ja. Genau. Und nichts ist zu rechtfertigen damit. Und natürlich würde sich jeder Staat auf dieser Welt davor verteidigen. Jetzt sind wir im Juni 2026. Ich möchte das aber auch mit dieser Deutlichkeit hier an dieser Stelle sagen. Mit nichts ist zu rechtfertigen, was gerade dort vor Ort passiert. Im Gazastreifen, in der Westbank, in Libanon, aber auch im Iran, Leute. Über 70.000 Tote im Gazastreifen, über 150.000 Schwerverletzte, mindestens das, was wir wissen. Warum haben wir keine konkreten Informationen? Weil die IDF, die israelische Regierung, vielen humanitären Organisationen und Journalisten nicht den Zutritt gewährt in den Gazastreifen. Komisch, ich finde das sehr merkwürdig. Kriegsreporter sind eigentlich immer zugelassen. In der Westbank haben wir über 700.000 Siedler, illegale Siedler und so viel Siedlergewalt wie seit Jahren nicht mehr. Im Libanon, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 1,7 Millionen Menschen haben kein Zuhause mehr, sind vertrieben aus dem Süden Libanons. Nicht nur, dass Hisbollah attackiert worden sind, sondern auch viele zivile Menschen haben oder Zivilisten haben ihr Zuhause verloren und sie können auch gar nicht mehr zurückkehren, weil dieser Krieg gegen Hisbollah nicht nur ein Krieg gegen Hisbollah ist, sondern die gesamte zivile Infrastruktur ist zerstört. Und auch der Iran, 28. Februar 2026. Ich war der erste Außenpolitiker in dieser Koalition, der am selben Tag gesagt hat, dieser Krieg ist falsch. Und ich sage euch von heute aus, Juni 2026, er war falsch, er ist falsch und bleibt falsch. Warum? Kein einziges Kriegsziel von Netanyahu und Trump ist umgesetzt worden. Nuklearprogramm ist nicht geklärt. Das Mullah-Regime ist quasi saniert. Es hat sich selbst saniert. Die ältere Generation ist weggebombt, die jüngere ist gekommen und ich verspreche euch, die jüngere ist jetzt nicht demokratisch-freiheitlich unterwegs. Es ist sogar noch radikaler und kommt aus dem Klerus, aus dem radikalen Klerus. Das bedeutet, es wird sogar noch härter für die Zivilbevölkerung. Drittens, die Zivilbevölkerung leidet heute mehr als sogar noch die Wochen und Monate davor. Und ein letzter Aspekt für uns alle, die regionale Dimension und die Dimension für uns. Wir haben massive Folgen daraus gehabt, energiepolitisch und auch ökonomisch. Das heißt, dieser Krieg hat alles geschafft, bis auf die Situation zu stabilisieren und zu mehr Frieden zu führen. Und wenn ich in die Zukunft jetzt gucke, in den nächsten Wochen, wünsche ich mir als nichts anderes, dass endlich in den Regionen Gaza, Libanon und Iran schweigen. Und jetzt heute habe ich die Meldung bekommen, dass auch in Syrien wieder bombardiert wird. Bedeutet, überall da, wo gerade Regierungen dabei sind, Staaten dabei sind, sich zu transformieren aus instabilen Regierungen, stabilere zu machen, wird dieser Prozess verhindert. Und ich würde es aus eigenem Interesse am Abschluss nochmal sagen. Israel, diese israelische Regierung tut am Ende Israel selbst keinen Gefallen damit. Ich glaube nicht, dass Israel es wird kein Stück sicherer durch instabile Nachbarstaaten, kein Stück sicherer. Das, was Netanyahu macht, macht er nicht im Sinne Israels, sondern am Ende, um sich selbst politisch, zu überleben. Und am Ende für uns als Europa ist das, was da passiert, auch kein Demokratisierungsprozess, sondern ein Destabilisierungsprozess. Wenn irgendwer, sei es auch da draußen, ihr könnt ja gerne kommentieren, mir sagen kann, welcher Krieg in den letzten 26 Jahren zu mehr Stabilität im Nahen und Mittleren Osten geführt hat und zu weniger Schaden auch für uns am Ende, soll mir das bitte in den Kommentaren schreiben. Irak nicht, Afghanistan nicht, Syrien nicht, Libyen nicht, Iran nicht, Libanon nicht und auch Gaza und Westbank nicht.
Also wenn man einen Schlussstrich ziehen will, könnte man sagen, dann ist gerade der Nahe Osten als praktische Beispiel dafür, deutsche Außenpolitik muss deutlich klarer werden.
Absolut.
Und wenn sie deutlich klarer werden, tun wir uns und vielleicht auch noch ganz anderen Menschen auf der Welt einen großen Gefallen. Ein spannendes, interessantes Gespräch. Herzlichen Dank, Addis.
Danke euch.
Alles Gute.
Vielen Dank.
Hübsch. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du so klar warst. Dankeschön.
Danke euch. Viel Spaß.